Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Heute ist wieder der Nils Rommeis zu Gast, selber leidenschaftlicher Reisender und ein Freund von spannenden Expeditionen auf der Suche nach Tieren. Ihr könnt seine Filme super auf seinem YouTube-Kanal anschauen. Das als kleiner Hinweis vorab. Ja, und heute unterhalten wir uns über ein Reiseziel, das wir beide schon bereist haben, der Nils ein paar Mal mehr als wir. Und zwar geht es nach Mittelamerika, nach Costa Rica. Und Costa Rica ist wirklich ein Traumziel. Und darüber unterhalten wir uns, denn wir sind beide wirklich total begeistert. Und meine Kinder, die träumen immer noch davon, erzählen heute noch von dieser tollen Reise nach Costa Rica. Denn man trifft dort auf wunderbare Landschaften, Berge, Vulkane, Nebelwälder, Regenwälder. Aber dabei auch, wir waren zum Beispiel an der Pazifikküste, wunderbare Sandstrände. Also es ist wirklich ganz toll. Und darüber unterhalte ich mich mit dem Nils, der insgesamt dreimal dort war in Costa Rica, unter anderem auch an der Karibikküste. Ja, und freut euch auf eine spannende Episode, in der Nils und ich uns über dieses tolle Reiseland austauschen. Viel Spaß dabei! Travelisto,
der Reisepodcast für aktive Familien. Mit Jenny
und Andi. Hallo Nils, schön, dass du wieder dabei bist. Du wirst ja schon ein regelmäßiger Gast hier bei uns im Podcast. Ich muss schon aufpassen, dass Jenny hier nicht eifersüchtig wird, dass ich hier mit dir so viel quatsche. Aber nein, sie freut sich auch immer darüber, dass ich mich auch mal mit dir austausche und zwar regelmäßig. Also erstmal hallo Nils, wie sieht's aus?
Hi Andi, grüß dich. Ich freue mich auch wieder total, wieder hier mit dabei zu sein. Ja, so langsam kommen so Stammgast-Vibes auf und es macht auch wirklich echt viel Spaß. Ich bin immer wieder gerne dabei und bestell auf jeden Fall Jenny ganz, ganz liebe Grüße von mir. Es schaut gut soweit aus. Wir sind bereits schon in der Planung jetzt von den nächsten 3 Touren schon wieder. Es bleibt also immer spannend, es ist immer Action, immer Bewegung drin und ja, und heute sprechen wir ja über Costa Rica.
Das haben wir schon angekündigt, es geht in ein kleines Land in Mittelamerika und das hat ja schon eine gewisse Exotik, weil es unheimlich viel auch wieder verbindet, was mich persönlich, meine Familie und natürlich dich auch immer so besonders anlockt. Das ist ja die Kombination aus toller Natur und die bietet Costa Rica auf jeden Fall und eine super spannende, interessante Tierwelt, weil was gibt es schöner, als irgendwo durch die Regenwälder zu laufen und Tiere zu entdecken. Und ich meine, da musst du, ich weiß gar nicht, ob du da auf deine Kosten gekommen bist als großer Freund einer Expedition, weil da musst du ja gar nicht lange suchen. Die Tiere kommen ja quasi schon entgegen, so war es jedenfalls bei uns, die meisten jedenfalls. Und wir sind immer noch nachhaltig begeistert und vor allem die Kinder sind immer noch begeistert und erzählen sehr gerne von Costa Rica.
Ja, das stimmt. Also Costa Rica ist für mich so einer der Lieblingsorte auf der Welt. Wir waren jetzt mittlerweile schon 3-mal tatsächlich in Costa Rica.
Oh, ja.
Also da merkt man schon die Liebe zu dem Land. Wie du sagst, es ist halt einfach eine richtig tolle Fusion aus Natur, aus auch an vielen Stellen spürt man auch da sehr, sehr gut so den Artenschutz und die Bemühungen wirklich auch der Menschen. Dann hat man auch trotzdem tolle Strände, tolles Wetter. Die Infrastruktur fand ich sehr, sehr gut. Klar, es gibt auch Strecken, die vielleicht mal ein bisschen schwieriger zu befahren sind. Aber ich hatte wirklich wunderschöne Momente. Und natürlich, man sieht natürlich in Costa Rica Tiere ohne Ende, was für mich natürlich immer gut ist, mit der Spezialität als Wildlife-Kanal. Aber es ist natürlich auch so, es bietet auch einige sehr, sehr seltene Tiere, die es wirklich sehr, sehr schwierig ist, die zu finden, was ich mir da immer als Aufgabe gesetzt habe. Aber tolles Land.
Auf jeden Fall. Wir haben ja schon die eine oder andere Episode über Costa Rica aufgenommen hier in unserem Podcast. Was wir heute machen, ist nochmal so ein bisschen quatschen. Also ihr habt ja gehört, der Nils war schon 3-mal da, wir waren 1-mal da. Das heißt also, wir wollen uns einfach nochmal über dieses Land austauschen, erzählen, was es so ausmacht, ein bisschen träumen, ein bisschen vielleicht auch noch ein paar Tipps geben. Es ist ja mich interessiert, wie ihr, Nils, gereist seid, welche Routen ihr eingeschlagen habt, wobei es dann häufig auch so eine Klassikerroute gibt. Und genau, also es lohnt sich immer, über Costa Rica zu sprechen, und ich weiß auch, dass es da ein großes Interesse gibt in der breiten Öffentlichkeit, dass die Menschen und die Hörerinnen und Hörer da immer sehr interessiert sind. Das sehe ich zum Beispiel an den Aufrufzahlen zu dem Thema Costa Rica. Also die Episoden sind immer sehr beliebt und deswegen lohnt es sich immer wieder, drüber zu sprechen. Ja, erzähl mal, wie seid ihr seinerzeit nach Costa Rica gereist? Wo seid ihr gestartet? Und vielleicht fangen wir damit mal an, was es für Möglichkeiten der Routen gibt. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das gemacht habt.
Ja, also Costa Rica war schon immer ein Sehnsuchtsort für mich, gerade mit der Natur- und Tierwelt, die das Ganze bietet. Und irgendwann 2020 habe ich mir vorgenommen, 2021 muss ich nach Costa Rica fliegen. Das war gerade in dieser ganzen Covid-Situation. Man war sowieso sehr, sehr reisehungrig und ausgehungert. Und ja, und so kam es, dass wir 2021, also mein Vater und ich, gemeinsam das allererste Mal nach Costa Rica gereist sind. Von meinem Vater war es auch schon ewig ein Traum und auch aus meiner Kindheit ein Traum. Wir haben uns immer drüber unterhalten, ach, irgendwann, jetzt, wenn du mal groß bist und so weiter, dann gehen wir auch mal gemeinsam auf Expedition und auf Tour und in den Regenwald. Und das ist was, was uns unfassbar verbindet, bis heute sehr verbindet. Deswegen planen wir auch diesen Oktober wieder eine gemeinsame Reise, worauf ich mich wirklich sehr freue. Und was auch nicht selbstverständlich ist, weil mein Vater durch Long-Covid, gesundheitlich angeschlagen ist. Deswegen bedeutet es mir noch mal einmal mehr. Und ja, wir sind 2021 hingeflogen und unser Ziel war nichts Geringeres wie der wildeste und artenreichste Ort der Welt, der Corcovado Nationalpark.
Oh ja.
Im Südwesten von Costa Rica. Zu der Zeit hatten wir natürlich noch den Vorteil, dass es eigentlich fast gar keine Touristen da aktuell gab, Covid-bedingt. Und wir sind von Frankfurt geflogen, erstmal nach San José. Da haben wir dann eine Nacht übernachtet und sind dann neben dem internationalen Flughafen, ist nochmal so ein kleiner regionaler Flughafen, ist aber eine Area. Und da sind wir mit Sansa Airlines, mit einem kleinen Flugzeug, was sehr holprig war, dann runtergeflogen und sind in Puerto Jiménez gelandet. Da hatten wir dann die ersten 4-5 Tage eine Unterkunft. Und konnten erstmal ein bisschen reinkommen, haben da auch eine sehr interessante Nachttour gemacht, erzähle ich nachher noch, wo wir von der Lanzenotter angegriffen wurden. Und später sind wir dann weiter relativ nah an den Corcovado Nationalpark, waren dann noch an einer großen Lagune, an einem großen See, der voll war mit Spitzkrokodilen, also auch spektakulär, konnten noch eine ganz, ganz tolle Fischwanderung des Fettsleepers, also der Fettschleier heißt sie, glaube ich, dann auf Deutsch, sehen, was auch ganz, ganz selten ist, sind in den Corcovado Nationalpark, haben da tolle Touren gemacht mit einem sehr, sehr witzigen Guide, der zwischendurch mit uns auch mal eine Pause machen musste, weil er der Meinung war, okay, jetzt wird es mal wieder Zeit für einen Joint für ihn, was wirklich völlig abstrus war. Und ja, hatten da wirklich die Zeit unseres Lebens. Es hat wirklich absolut Spaß gemacht. Das war die erste Reise. Ein Jahr später bin ich dann mit Julia und mit meiner Tochter. Lia war da, jetzt muss ich überlegen, 1,5 Jahre alt, sind wir nach Costa Rica geflogen, haben da dann eine etwas familienfreundlichere Tour gemacht. Das heißt, wieder San José, dann La Fortuna. Von La Fortuna sind wir dann nach Punta Leona. Das ist zwischen Jaco und Tacoles. Genau, von da aus sind wir weiter nach Uvita. Genau, nach Uvita. Und dann wieder zurück. Und ein Jahr später sind wir dann zum dritten Mal hingeflogen. Also das zweite Mal für meine Frau, meine Tochter und mich. Und da haben wir uns dann die Karibikküste dann vorgenommen. Das heißt, wir sind auch wieder in San José gelandet. Von San José sind wir runtergefahren mit dem Mietwagen nach Puerto Viejo, haben dann diese ganze Region gemacht, sind dann hochgefahren zu Haina Ramirez, in der Nähe vom Tortuguero-Nationalpark, bloß quasi nicht mehrseitig, sondern genau landseitig. Und da ist auch ein großes Schutzgebiet, was diese Familie errichtet hat. Also das war ganz früher, war das eigentlich eine Plantage für Holz, ne? Also wo Holz angebaut wurde, um das dann halt auch mal wieder zu fällen. Und dann irgendwann hat der Vater gesagt, nein, Schluss jetzt damit, wir machen Artenschutz, wir machen Naturschutz und wir konzentrieren uns da drauf. Und dann waren wir da noch ein paar Tage und dann ging es wieder zurück, ja. So war also bisher unsere Reise.
Also ihr wart dann also quasi dreimal oder du dreimal hintereinander quasi da. Das ist natürlich, also spricht einmal fürs Land.
Ja, ne? Definitiv.
Weil so schlecht kann es ja nicht gewesen sein. Aber es ist natürlich auch mega, weil ja, da hast du wirklich dann das Ganze, also drei unterschiedliche Regionen ja erkunden können. Das war uns jetzt nicht möglich. Wir hatten 3 Wochen Zeit und haben überlegt, wie wir es machen wollten. Es war tatsächlich... Jetzt lass mich nicht lügen, es war irgendwann, ich meine 2018, 2019 waren wir da. Ich habe es nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt, auf dem Schirm, welches Jahr es war. Da waren die Kinder so im Kindergarten bzw. Grundschulalter. Und deswegen haben wir dann unsere Reise nochmal oder unsere Route letztendlich ein wenig angepasst. Wir hatten auch vorgehabt, also man landet ja in der Regel immer in San Jose, das ist der große internationale Flughafen und dann geht's von da aus dann los. Und dann hatten wir auch überlegt, dass wir beide Küsten, also die Atlantik- und die Pazifikküste, einmal besuchen wollen. Haben uns dann aber umentschieden gesagt, komm, lass uns jetzt einfach auf die Pazifikküste konzentrieren. Also, Entschuldigung, nicht Atlantik, die Karibikküste, so rum. Ja. Ne? Und haben uns dann entschieden, den Pazifik zu machen. Wir haben dann mit einem Reiseanbieter zusammengearbeitet. Das war ganz witzig. Die brauchten oder die hatten uns quasi auch indirekt engagiert, weil sie einen Werbefilm drehen wollten. Und dann hat uns dann eine Zeit lang ein Kamerateam begleitet und hat dann irgendwelche Aufnahmen von uns gemacht. So, das war ganz witzig. Und so haben
kann
wir
man das den, heute noch sehen, Andi?
Ja, ja, es ist irgendwo von Anywhere, heißt der Anbieter, gibt es dieses Video, wo wir dann da irgendwie fröhlich durch die Walachei stapfen. Und es dann auch, ich konnte es dann auch auf YouTube, gibt es auch ein Video von Travelisto über diese Reise und immer die Aufnahmen, wo wir alle zu viert zu sehen sind, das war dann halt eben von dem Kamerateam aufgenommen. Es war dann auch mal ganz nett, weil sonst sieht man natürlich in der Regel immer nur 3 Leute von uns und ich filme meistens, also sieht man mich manchmal nicht. Also es gibt ja auch jetzt mittlerweile die Möglichkeit, dass die Kamera, das stellt sie halt irgendwo hin und dann folgt sie dir und so weiter. Oder mit der Drohne kannst du ja auch mal hinterherfliegen, aber das waren halt dann Aufnahmen, wo ich dachte, okay, da bin ich jetzt auch mal zu sehen. Das ist ganz schön, das ist auch eine schöne Erinnerung, dass man dann mal so Aufnahmen von der gesamten Family hat, ne? Und so konnten wir natürlich dann auch so ein paar Sachen machen, damit das im Video musste natürlich dann auch ein bisschen was passieren. Und dann ging es ja nicht darum, die ganze Zeit irgendwie am Pool zu liegen, sondern wir haben dann auch tolle Sachen machen können. Und wir sind dann gestartet von San Jose an nach La Fortuna an den Arenal, waren dann dort. Wunderbar, haben dann von denen, also es war erstmal ein Shuttle-Service, die haben uns dann da nach La Fortuna gebracht, dann haben wir von dem Unternehmen vor Ort einen so einen Privatwagen bekommen, einen Geländewagen, damit konnten wir dann rumfahren und dann haben wir zum Beispiel eine Reittour gemacht, also einen Ausritt an den Hängen des Vulkans. Waren dann auch mal in diesen heißen Quellen, da gibt es ja so unheimlich viele heiße Quellen, wo du dann so Poollandschaften mitten im Regenwald hast und dann konntest du dich dann da reinlegen, das fanden die Kinder dann auch damals total super, dann kommen die ganzen Reptilien angekrochen und die hängen dann über dir in den Bäumen, ne? Irgendwelche großen Leguane und ich weiß nicht was alles, das war natürlich super. Und dann sind wir weitergefahren über den Stausee. Ne? Man hat ja sinnigerweise einen Staudamm gebaut, ganz in der Nähe des Vulkans, was ja auch immer eine gute Idee ist, weil der Vulkan tatsächlich noch aktiv ist. Da sind wir dann mit dem Boot über den Stausee gefahren. Dann ging es auf der anderen Seite weiter nach Monteverde, genau. Ne? Zu
in den Nebelwald, ne?
Den Nebelwald, genau. Das war auch eine tolle Erfahrung, da konntest du dann auch über diese, kennt man ja auch oft, diese Hängebrücken, ne? Wo dann irgendwie durch den Regenwald gehst oder den Nebelwald, alles ist so irgendwie so verhangen, Nebel verhangen.
Mystisch, magisch.
Ne? Ja, und dann gehst du dann da irgendwie über diese Hängebrücken und es ist einfach toll und siehst halt dann die Tiere, irgendwelche Affen, Kolibris und so weiter. Und danach ging es dann an die Pazifikküste nach Tamarindo. Das war so ein bisschen wie so, also ich kam mir so vor wie, das ist so eine Kamerafahrt in so amerikanischen Komödien, wenn irgendwie so eine Familie im Ferienort ankommt, dann gibt es oft so eine Kamerafahrt, dann fährt ja. da so ein offener Jeep an dir vorbei, wo irgendwelche Bikini-Girls drin sitzen und winken und dann läuft irgendwo so Hula-Hula-Musik und dann kommt irgendwie so ein Kellner an mit so Cocktails und so. Wir kamen da so ran, überkam von links und rechts diese Personen an. Das ist so total ach, krass. Eine andere Welt. Das ist also sehr amerikanisch geprägt, weil es natürlich von, zum Beispiel von Kalifornien aus ist das so quasi deren Mallorca, ne? Da fliegen sie halt mal gerade rüber. Ja. Ne? Fand ich aber jetzt auch gar nicht so schlimm. Also es war, erstmal war es ja unser, wir waren in den Sommerferien da. Das heißt, es war eine totale Nebensaison. Ne? Es war auch Regenzeit übrigens. Ne? Das können wir gleich auch mal sprechen, was ich aber jetzt gar nicht so schlimm fand, weil es hat dann einmal am Tag gegossen in der Regel und danach war es auch wieder in Ordnung und dafür war es aber sehr, sehr leer.
Das ist so.
Wir und dann waren sind auch wir
nur in der Nebensaison.
Genau, ne? Und dann sind wir halt einfach dann runtergefahren, waren dann, von Tamarindo sind wir einfach die Küste runtergefahren, haben halt verschiedene Orte abgeklappert, bis wir dann am Ende auch ganz am Ende am Corcovado angekommen sind, ne? Und das war, deswegen muss ich eben gerade schmunzeln, weil ich weiß, in Puerto Jiménez kann ich mich noch an diesen Flughafen erinnern, da sind wir nämlich immer vorbeigefahren. Ich dachte, meine Güte, wer will denn hier landen?
Ja, und, Nils. Nils,
ne, genau, landen. Genau. Also, und es gibt ja noch einen weiteren Flughafen, wenn wir noch weitergefahren sind, nach Karate, das ist so ganz am Ende, das ist so, wenn die Küste entlang fährst hoch.
Stimmt.
Bis dann irgendwann diese Straße aufhört und dann ist komplett nur noch Regenwald. Und da war am Ende auch so eine Landebahn, irgendeine Piste. Und also wenn er ganz extrem gewesen wäre, hätte er dann auch da noch den Flug noch bis dahin nehmen können.
Da sind wir tatsächlich fast jeden Tag vorbeigelaufen.
Ja, ne? Genau.
An dem, und das darf man nicht vergessen. Also auf den Karten wird auch gezeigt, dieser Ort, den du gesagt hast, Karate oder Karate, man denkt anhand erstmal von der Karte, oh, das wird ja, also Metropole ist jetzt zu viel gesagt, ne? Aber das wird ein großer Ort sein. Aber tatsächlich, ich glaube, da war eine Schule und gefühlt irgendwie 10 oder 12 Häuser. Also
genau.
So wie man es vielleicht auf der Karte dann als Ankerpunkt sieht, ist es dann vielleicht vor Ort nicht ganz so sehr.
Ich erinnere mich noch dran, das war so ein Laden, das war eher so eine Garage und da standen so ein paar Regal drin, da gab's dann so, konnte man sich noch so ein paar Snacks holen, weil, na klar, mit dem Auto wirst du dann die Strecke kennen. Ich weiß gar nicht, da ist man 3-4 Stunden so eine Piste lang gefahren und da empfiehlt sich dann halt auch eben so ein Allradwagen. Ich fand, wir waren 40 Kilometer oder 30 oder so, aber es hat wirklich irgendwie 2-3 Stunden gedauert. Ist natürlich total toll, finde ich, da lang zu fahren, aber es hubbelt natürlich ganz schön und es zieht sich und dann wirst du aber am Ende belohnt mit einem traumhaften Strand, schwarzer Sand, der Regenwald kommt bis an den Sand ran und wir waren da komplett alleine, da war niemand. Ne? Und da, das war traumhaft. Nur wir sind da natürlich nicht in den Regenwald reingegangen, weil ich weiß gar nicht, habt ihr eine Führung gemacht oder seid ihr da so? Ne? Weil ich glaube, das ist schon ganz, ganz hilfreich. Und mit den Kindern war es einfach zu krass, weil da gibt es dann einfach doch zu viele Extreme. Und das war dann einfach auch, also wir wollten es jetzt auch nicht übertreiben, aber deswegen, also erzähl du doch mal, wie es dann war, da in den Regenwald reinzugehen oder was ihr da für eine Tour gemacht habt.
Genau, also es ist so, man darf sowieso nur mit Tourguide in den Corcovado Nationalpark reingehen. Am Eingang standen auch tatsächlich sehr, sehr viele stark bewaffnete Ranger, die aufgepasst haben. Also das war schon krass und dann sind wir da reingegangen. Ich glaube, das hatten wir damals über unsere Unterkunft, glaube ich, sogar gebucht, die Tour. Die kannten jemanden, der jemanden kannten. Der jemanden kannte, der dort Tourguide ist. Und und mit dem haben wir da dann am Ende die Tour gemacht. Er hat uns da dann verschiedene Blumen gezeigt, die benutzt werden, um davon auch Parfüm herzustellen und so weiter. Es war schon, also es war wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass ihr das mit den Kindern nicht gemacht habt, weil wir mussten durch Flüsse durchlaufen. Es war wirklich ein Gewaltmarsch da am Ende durch. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Tiere gesehen, also von riesigen Gruppen an Nasenbären, einen Taira haben wir gesehen, Fledermäuse, von Leguan. Viele Sachen sind da dann auch mit der Zeit auch einfach nichts Besonderes mehr, obwohl es natürlich was Besonderes ist. Unzählige Papageien. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir vielleicht auch noch ein Tapir sehen. Haben wir tatsächlich nicht gesehen, aber die Chance ist insgesamt im Corcovado Nationalpark relativ hoch. Als wir durch den Fluss durchgegangen sind, hat der Guide auch gesagt, ja, schaut mal da ein bisschen weiter flussaufwärts und vielleicht, ich sag mal, 100 Meter vielleicht von uns entfernt, lag da dann auch ein Krokodil direkt an dem Fluss. Ja, es war eine unglaublich tolle Tour, unwahrscheinlich immersiv, also es hat einen sehr, sehr mit reingezogen. Einige große Schlangen haben wir tatsächlich auch gesehen, eine Giftschlange sogar. Ja, das war wirklich unfassbar toll, aber das darf man auch nicht vergessen, wenn man nicht nur in den Corcovado-Nationalpark will. Es ist nicht so, dass der Nationalpark aufhört und dann habt ihr gleich nichts mehr, sondern es lohnt sich auch, eine Unterkunft, also die Unterkünfte sind ja sowieso nur außerhalb dazunehmen. Und da gibt es auch verschiedene Tracks, die man dann auch selber laufen kann, zu Wasserfällen und so weiter, wo ihr natürlich da auch die Natur erleben könnt. Und ja, es ist wunderschön. Es ist einfach der Hammer.
Wie war das denn? Habt ihr da eine Gruppentour gemacht oder war es individuell? Und wie stellt man sich das vor? Gibt es dann auch Pfade oder geht es wirklich komplett quer rein? Weil ich erinnere mich dran, als wir dann außen am Corcovado standen, also an dem Strand, wir hätten gar nicht in den Regenwald reingehen können, weil der war so dicht bewachsen. Da gab es überhaupt keine Chance für uns, da auch nur mal ein paar Meter reinzugehen, weil das war wie eine Wand, eine grüne Wand.
Das ist so. Ja, also wir hatten damals eine Individualtour gemacht, also nur mein Vater und ich zusammen mit dem Guide. Und ja, und im Corcovado hatten wir tatsächlich Pfade, die uns durchgeführt haben. Der Guide hat auch gesagt, so viel dazu, dass der Regenwald da unfassbar dicht ist. Er hat gesagt, es könnte jetzt auch sein, dass ein Jaguar von uns vielleicht 10 Meter entfernt ist. Wir sehen den aber nicht, dadurch der Regenwald halt so extrem abschirmt. Und ja, und zu diesen anderen Tracks, was ich meinte, da gibt es nicht wirklich die Pfade. Man kann halt nur die natürlichen Pfade nehmen, also entweder irgendwelche Wildpfade, denen man dann einfach ein bisschen folgt, oder das haben wir auch gemacht, wir sind dann einfach an Flüssen, die Flüsse hoch beziehungsweise runtergelaufen. Sozusagen die Autobahn mehr oder weniger dann des Dschungels. Und da kommt ihr dann auch relativ zügig voran. Es ist auch ein ganzes Stückchen noch vorm Corcovado, ist der sogenannte Gold River. Ein Fluss, den muss man sogar mit dem Auto kreuzen, also muss man ja mit dem Auto durchfahren, wo früher sehr, sehr viel Gold geschürft wurde, als das Ganze noch nicht unter Naturschutz gestellt wurde. Unter Covid ist das Ganze natürlich wieder ein bisschen aufgeflammt, weil natürlich der Tourismus ganz am Boden lag. Und diesen Gold River sind wir dann beispielsweise auch bis vor zum Meer langgelaufen und sind dann am Strand wieder zurückgelaufen Richtung unserer Unterkunft und haben dann nochmal so einen kleinen Bogen da dann geschlagen. Kann ich auch empfehlen, das war wirklich toll.
Aber wo war jetzt eure Unterkunft? Die war jetzt am Corcovado, also außerhalb, oder in Puerto Jiménez?
Also wir hatten mehrere. Eine war im Puerto Jiménez und die andere, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, wie die hieß, aber ich finde die innerhalb.
Weil Puerto Jiménez ist ja so die größte Siedlung auf dieser Halbinsel. Also der Nationalpark Corcovado liegt auf so einer Halbinsel und Puerto Jiménez ist quasi so, zumindest das, was wir so entdeckt haben, das größte Ort, ne, hat halt eben auch eine Infrastruktur, ist eine ehemalige Holzfällersiedlung. Das sieht man auch, also teilweise sieht es auch sehr urig aus, wie so eine alte Westernstadt, also die Straßen sind da nicht asphaltiert und dann gibt es da einen Supermarkt und eben diesen kleinen Flughafen und es ist also auch, also da waren, als wir da waren, kaum Touristen, eigentlich gar keine, weil es auch eben Nebensaison war und so war es halt dann auch die ganze Zeit auf dieser Halbinsel, ne? Das und ist von so da aus fährt man halt dann eben weiter Richtung Corcovado, bis man dann den Eingang hat. Da muss man halt auch fahren. Ne? Also es ist jetzt nicht direkt bei Puerto Jiménez. Deswegen seid ihr da wahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen näher rangepirscht mit der Unterkunft.
Genau, wir waren näher ran und zwar an der Laguna Pierre Perito und die Unterkunft hieß Laguna Vista Villa. Und diese Unterkunft liegt, ja, ich sag mal, wie auch nochmal auf so einer kleinen Halbinsel, in der Mitte mehr oder weniger von dieser Laguna Pierre Perito, wo dann die Spitzkrokodile sind. Also man schaut vom Bungalow aus und hat mehr oder weniger so einen 180-Grad-Blick um den See um sich drumherum.
Aber war das jetzt auf der Seite zum Pazifik hin oder auf der Innenseite der Halbinsel, die quasi zur anderen Seite der Küste führte, wo ihr reingegangen seid?
Zum Pazifik hin.
Also das heißt, bei Karate hinten noch weiter, ich glaube, da gab es so einen Ort, Sirena, daran kann ich mich noch erinnern, da wollten wir eigentlich hingehen.
Und nee, eher bei Karate.
Ja, also da, irgendwo da war das, okay.
Genau, genau.
Ja, okay, spannend, ja.
Genau, vielleicht, ich sag mal, vielleicht, wie viel wird das sein, vielleicht 5 Kilometer entfernt.
Ach, jetzt weiß ich auch, ja klar, das war diese kleine, ja, da habe ich noch Fotos gemacht von dieser Lagune, genau, da führt mich die Straße auf der Innenseite vorbei, jetzt sehe ich es auch oder erinnere mich dran, genau, und da habt ihr übernachtet und von da aus geht es natürlich dann los, weil die Straßen führen ja auch nur die Küste entlang, also einmal außen rum und man sieht so, wenn man irgendwie ins Landesinnere will, da geht da gar nichts mehr, ne? Da muss man eben so wie ihr zu Fuß die Pfade entlang marschieren. Genau. Und ich erinnere mich, glaube ich, auch dran, dass wir auch auf der Fahrt dorthin auch den einen oder anderen Fluss durchqueren mussten.
Dann deswegen, seid ihr mit Sicherheit auch durch diesen Golf
gefahren. Ja, klar, wir müssen da auch vorbeigefahren sein, weil wir dann bis ans Ende der Straße gefahren sind und dann sind wir dann da zu Fuß weiter, diesen wunderbaren Strand entlang. Und deswegen empfiehlt es sich auch, einen Geländewagen sich zu mieten, weil wir hatten auch irgendwann mal also wir sind, wenn ich jetzt unsere Route nochmal Revue passieren lasse, dann sind wir nämlich von Tamarindo runtergefahren. Da war der nächste Ort, war Samara. Das ist auch ein relativ uriger Ort. Also jetzt nicht, also es ist schon ein Touri-Ort, aber nicht so, also der ist so ein bisschen uriger. Da gibt es halt eher kleine Unterkünfte, Hütten, eine sehr schöne palmenbewachsene Bucht. Dann sind wir weitergefahren nach Santa Teresa. Auch das ist eher, ja, ach, es sind viele Unterkünfte, schöne Buchten. Wir sind da gesurft, haben eine Tour gemacht, eine Delfintour, haben aber zunächst keine Delfine gesehen, sondern Wale, zu unserer großen Überraschung, was natürlich auch der Knaller war.
Ja, mega, toll.
Wir sind mit dem Boot nochmal zurück nach Tamarindo. Da ist so ein Flussdelta, ein kleines, da sind wir mit dem Boot in den Fluss rein und da in die Mangroven, haben da Krokodile gesehen. Es war einfach ein Träumchen, ne? Und dann sind wir von da aus weitergefahren von Santa Teresa nach Manuel Antonio. Ich weiß nicht, ob ihr da wart, das ist so der bekannteste Nationalpark.
War die auch im Nationalpark?
Genau, das war quasi so mit in unserer Reiseplanung mit dabei.
Wie hat euch das gefallen?
Ich fand's schön und für die Kinder war es toll, weil es halt einfach nochmal die Möglichkeit gab, halt auf ganz, ganz engstem Raum viele Tiere zu sehen. Aber man muss natürlich auch wissen, was einen erwartet. Ne? Also deswegen, ich höre halt dann oft, dass Leute total schockiert sind und sagen, um Gottes Willen, da war aber jetzt viel los. Aber was erwartet man denn? Das ist halt ein kleiner Nationalpark, der wirklich überschaubar groß ist. Das heißt, man kann da bequem zu Fuß langlaufen und zwar jedermann kann da langlaufen. Also da nicht so extrem, ja. Ich sag mal, Abenteurer wie ihr, die da irgendwie mit einem Guide da durch den Dschungel sich den Weg bahnen. Nein, da kann halt jeder rein. Das sind asphaltierte Wege, also es ist auch barrierefrei teilweise. So, und dann ist das halt eben auch der Hotspot überhaupt. Also das, da sind halt dann einfach verschiedene Gruppen. Es gibt halt, man muss ja immer einen Guide nehmen, das ist auch sinnvoll. Und dann gehst du halt als kleine Gruppe da durch diesen Park. Und es ist halt wie ein Zoo letztendlich. Und alle paar Meter ist halt eine Gruppe, die haben halt dann so Fernrohre dabei. Und dann zeigt der Guide dir, guck mal da oben, zeigt er irgendwie den Baum. Und dann denkst du, was ist denn da? Und da siehst gar nichts. Dann holt er ja dieses, wie heißt denn das? Das ist nicht ein Fernglas, aber dieses, so ein...
Wie so ein Okular.
Genau, so ein Okular. Und dann richtet der das auf, hat so ein Stativ dabei, dann gucken wir da rein, dann siehst du da in irgendeiner, in so einem Baum, in so einer Baumästung irgendwie so einen Frosch, der irgendwie 5 Zentimeter groß ist. Also, wie hast du den denn jetzt entdeckt? Ne? Und sie wirst das alleine ohne den Guide gar nicht erkennen. So, und von daher, wir haben halt irgendwelche Rehe gesehen, wir haben Faultiere gesehen, wir haben Waschbären gesehen, wir haben also gerade auch diese kleinen Amphibien, Reptilien gesehen. Ja. So, das war total nett und man muss es halt auch dann einfach nehmen, wie es ist. So, und dann ist es halt einfach eine schöne Sache. Aber wenn du natürlich vorher die ganze Zeit irgendwo eher abseits unterwegs bist, wo gerade in der Nebensaison, du siehst halt wenig Leute, dann wirst du halt in Manuel Antonio halt einfach auch ein paar Menschen treffen. Aber wenn man sich darauf einstellt, ist es okay, finde ich
völlig in Ordnung. Und man muss ein bisschen aufpassen. Also wir fanden es gerade vor dem Nationalpark teilweise ein bisschen schwierig. Also im Nationalpark ging es dann, aber ich sage jetzt mal so ein Hotspot lockt natürlich auch immer Menschen an und eine gewisse Gruppierung an Locals an, die ja vielleicht einem jetzt nicht so gut gesinnt sind. Ganz extrem ist es beispielsweise auch mit dieser ganzen Parkplatzsituation. Also da werden ja teilweise öffentliche Parkplätze genommen, wo dann halt einfach sogenannte Catcher dastehen, die einen reinlotsen. Und obwohl es ein öffentlicher Parkplatz ist, dir dann sagen, so, okay, jetzt kriege ich aber 25 Euro dann dafür, dass du hier stehen kannst.
Okay, das ist dann aber wieder so eine Sache, dass man selber nicht weiß, ist das jetzt korrekt, nicht? Und wie verhält sich, soll es jetzt hier eine Welle machen oder ist es wirklich so, ne? Also, ja.
Wir haben es auch am Ende bezahlt. Mhm. Also, weil dir als Tourist mehr oder weniger fast nichts überbleibt. Wenn du dich da nicht wirklich gut auskennst und vielleicht irgendeinen anderen Local an der Hand hast, der sagt, entweder, nee, wir geben dem jetzt einfach kein Geld oder der sagt, nee, pass auf, wir stellen uns dahin, da kann man sich hinstellen. Man ist ja dann natürlich auch sicherheitsbewusst und man möchte dann natürlich auch nicht, wie du sagst, einen Affen halt am Ende machen und dann kommt man am Ende wieder und dann ist, ja, ist ein Scheinwerfer eingetreten oder wie auch immer. Ne? Da ist man natürlich auch vorsichtig. Aber die Strände zum Beispiel, die da waren, die war, fand ich auch sehr, sehr schön. Also da konnte man, was man ja nicht so oft an der Pazifikküste kann, dass man schön baden kann. Ja. Aber da konnte man echt sehr, sehr schön baden.
Ja. Ja, das ist ein Punkt. Also wir hatten in den Orten, die ich eben aufgezählt hatte, also gerade Tamarindo, da konnte man eigentlich schön ins Wasser gehen. Interessant ist halt eben nur, dass halt dieser Mangrovenbereich relativ nah ist und dann, wenn du mal Tamarindo und Krokodil googelst, dann findest du immer schöne Fotos, wie dann gerne mal sich so ein fettes Viech aus den Mangroven so ein bisschen verirrt hat und da so am Strand entlang schwimmt, dann siehst du so Bilder so, so von der Drohne, wie dann irgendwie hier so zwei, drei Leute im Wasser paddeln und dann siehst du daneben so ein, weiß ich, 3 Meter Viech da im Wasser lang schwimmen und die merken es gar nicht, ist tatsächlich immer vor vielen, vielen Jahren jemand angegriffen worden, aber das ist halt die totale Seltenheit und die haben das mittlerweile auch echt ganz gut auf dem Schirm. Die haben auch so große Tiere auch getrackt, also das ist schon sicher, aber das war jedenfalls ein Ort, wo man wirklich schön schwimmen gehen konnte und da haben wir auch vor Ort einen Guide oder so einen Surflehrer engagiert für eine Stunde, der nochmal so uns so die Basics gezeigt hat. Also ich war schon mal öfter surfen, bin aber jetzt auch bei weitem kein erfahrener oder guter Surfer, weil ich dafür, da müsste man auch regelmäßig die so, Urlaube da so auslegen. Also immer dann, wenn es ein paar Wellen gibt, gehe ich schon mal aufs Brett, aber ja, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Und die Jungs haben es zum ersten Mal gemacht. Da war es einfach gut, da jemanden zu haben, der einem das erklärt und so und dann mal zeigt. Ja. Konntest du da super machen. In Santa Teresa war es dann auch eher wellig und stärkere Brandung. Da hatten wir dann so Bodyboards, das fanden wir ganz witzig. Und in Santa Teresa hast du auch, ähnlich wie dann hinterher am Corcovado, auch Traumstrände, aber da kannst du kaum ins Wasser gehen. Ne? Also das ist
das
dann,
Meer ist so wild.
Dann, ne? Das ist dann teilweise auch gefährlich, also gerade mit Kindern, ja. Das zieht dich dann auch wieder hinten raus. Also das ist wirklich, da kannst du so ein bisschen in den Wellen springen, aber jetzt irgendwie gemütlich baden ist dann eher schwierig, ne, auf der ganzen Seite.
Genau, das ist dann natürlich auf der Karibikseite von Costa Rica wieder ganz anders. Da waren wir ja dann auch mit unserer Tochter 2022 und da war es wirklich vom Baden her super. Da hat man schönes, ruhiges Wasser, da habt ihr wirklich lange Strände, ja, tollen, ganz, ganz tollen Sandstrand. Dann da, ja, das war zum Baden, war das perfekt.
Mhm.
Wie ging es euch da?
Wir waren ja gar nicht da, ne? Wir waren nur in den Pazifik.
Ach so, ihr war,
genau.
Ah,
wir wollten erst und dann hat uns dann quasi in der Abstimmung, weil wir halt eben auch mit diesem Reiseveranstalter, das war ein amerikanischer Reiseveranstalter, Anywhere, die haben uns dann empfohlen, meinten, tut euch den Stress nicht an, weil wir wollten dann auch jetzt auch nicht so eine Hetzreise machen. Deswegen hatten wir halt eben auch immer Aufenthalt an diesen verschiedenen Orten. Wir waren halt immer 2-3 Tage an einem der Orte. Und wie gesagt, wenn du dann halt loslegst, also wie gesagt, was hatten wir denn? Erstmal am Arenal La Fortuna, dann Monteverde, dann Tamarindo, dann Samara, Santa Teresa, Corcovado. Das waren allein schon 6 Stationen und auf der Rückreise noch eine 7. in San Gerardo de Dotta. Das war also mittendrin im Landesinneren, was auch nochmal ein total cooler Kontrast war. So, und dann waren wir da jeweils 3 zwei, drei Tage, da bist du halt dann auch mit die drei Wochen auch voll und das war auch gut so.
Da bist du durch, ja.
Weil die Kinder, es war für die auch einfach cool, auch mal einfach mal da irgendwie rumzuhängen und am Strand lang zu laufen und mal eine Kokosnuss zu trinken und so, ne? Also das war für uns okay. Da haben wir auch im Nachhinein eingesehen, dachten, es war vielleicht ganz gut, da jetzt nicht noch irgendwo die Karibikküste mit einzuplanen, weil dann musst du natürlich auch erstmal nochmal ordentlich fahren, um da hinzukommen, ne? Aber umso neugieriger bin ich, wenn du nochmal so ein bisschen über erzählst, was man da so machen kann und wie weit, also ihr seid dann auch mit dem Mietwagen dorthin gefahren oder wie seid ihr da hingekommen?
Genau, das war ja ein separater Urlaub, also da sind wir direkt unten diese ganze Region Puerto Viejo, Cajuita, sind wir hingefahren, da waren wir, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, glaube ich 7 oder 8 Tage da am Anfang schon mal. Und genau wie du sagst, also für Costa Rica müsst ihr euch eher ein bisschen mehr Zeit nehmen wie zu wenig. Also wir hatten zum Beispiel auch beim Corcovado, da haben wir ein Pärchen kennengelernt, die kam mittags an und hat gesagt, okay, was könnt ihr uns heute Nachmittag empfehlen, weil morgen früh gehen wir in Corcovado Nationalpark und danach geht es dann schon gleich wieder weiter, wo ich dachte, oh Gott, das wäre mir viel zu stressig. Und da unten die Richtung, diese Karibikseite, war sehr, sehr schön. Also da hat man einen tollen Strand. Und vom Strand aus ist auch ein völlig anderes Flair. Also ist viel, viel mehr karibisch angehaucht. Auch die Menschen vor Ort. Man hat da viel, viel mehr People of Color am Ende, weil das einer der Punkte war, wo halt früher viele Sklaven nach Costa Rica gekommen sind, genau an dieses, in dieses Gebiet, die dann halt auch von der Karibikküste am Ende rübergekommen sind. Und ganz, ganz eigene Stimmung. Und dann habt ihr eigentlich ja Berge, die unweit von der Küste am Ende direkt hochragen und gleich schon wie eine Art Hochland am Ende mehr oder weniger bilden. Und da haben wir ganz gerne Touren gemacht auf eigene Faust und sind dann mit dem Auto halt einfach diese Wege, also wirklich ganz, ganz einfache Schotterwege, Feldwege, einfach nur Richtung hoch der Berge gefahren, haben dann irgendwo gehalten und haben dann geguckt, dass wir da irgendwie so ein bisschen langlaufen, haben tolle Aufnahmen machen können, haben eine riesige Gruppe von Brüllaffen war auf einmal um uns drumherum und das muss man wirklich sagen, Brüllaffen ist schon was ganz Besonderes, wenn ihr das erste Mal da hört. Ja. Ich weiß, als meine Frau das erste Mal gehört hat und wusste nicht, dass es Brüllaffen sind, hat sie schon ein bisschen Angst gekriegt, weil ihr könnt euch das gerne mal auf YouTube anhören, wie sich das anhört, das ist schon extrem. Ja, das war wirklich wunderschön, wir waren zweimal im Cajuita Nationalpark, haben uns den angeguckt, auch insgesamt ein bisschen touristischer und eins muss man sagen, gerade das ist ja unten dann diese Ecke schon so ziemlich an der Grenze zu Panama. Da muss man auch insgesamt ein bisschen vorsichtiger sein. Im Cajuita Nationalpark wollten wir zum Beispiel auch einfach an dem Strand ein bisschen weiter runter laufen und dann kamen zwei Ranger angerannt von hinten und haben gesagt, bitte nicht mehr weiterlaufen. Haben gesagt, ja, wieso denn das? Ne? Ja, hier kommt es regelmäßig vor, dass hier die Touristen mit Waffengewalt ausgeraubt werden. Okay, gut, also wir wieder umgedreht. Dann hatten wir uns dafür interessiert, in den Manzanillo-Nationalpark zu gehen, der soll auch sehr, sehr schön sein. Haben wir aber dann auch von ganz, ganz vielen gehört, nee, macht das bitte nicht, geht da nicht hin, weil da gibt es auch eine Gruppe von Menschen, die mit Machete die Touristen bedrohen und wo die Touristen komplett alles hingeben müssen und ausgeraubt werden. Also haben wir gesagt, gut, okay, sollten wir vielleicht jetzt nicht unbedingt das Risiko eingeben und haben das dann nicht gemacht und sind dann eher so auf unsere eigenen Touren gegangen. Und später waren wir ja dann weiter nördlich. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken, wie die Region hieß, dass ich es euch auch ganz genau sagen kann.
Das ist immer im Nachhinein, ne, zu überlegen, ach, wie hieß es nochmal, wo war es nochmal genau? Ich kann dann immer nochmal an der Stelle, hatten wir das nämlich auch geplant und wir waren ganz wild und haben nämlich dann noch ursprünglich überlegt, wenn wir schon mal an der Karibikküste sind, dann können wir auch nochmal rüber nach Panama fahren und da auf die San Blas Islands fahren, die auch sehr karibisch wunderbar aussehen. Wenn man da die Fotos sieht, dann will man da sofort hin. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, so jetzt dürfen wir es aber nicht übertreiben, weil dann wird es komplett wild. Dann haben wir schweren Herzens dann irgendwann gesagt, so komm, jetzt, jetzt hören wir auf, jetzt konzentrieren wir uns auf die Pazifikküste und lassen die Karibik jetzt einfach mal Karibik sein und irgendwann eines Tages werden wir da auch nochmal hinkommen, mit Sicherheit. Und genau, deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, das nicht zu machen.
Ja, das glaube ich. So, jetzt habe ich es tatsächlich auch gefunden. Sorry. Also, das heißt, die El Sota,
ja.
Z geschrieben, Biological Field Station.
Mhm.
So, und das Ganze ist, ja, ist westlich vom Tortuguero, nordwestlich
ja.
vom Tortuguero, ist ein bisschen abseits, also da müsst ihr auch ein bisschen erstmal Landstraße fahren. Aber kann man wirklich empfehlen. Also Heiner Ramirez, das ist jetzt mittlerweile dann die zweite Generation, die das Ganze übernommen hat, ja, begleitet euch da mehr oder weniger. Und das ist halt wirklich richtig cool. Heiner ist ein richtig cooler Typ, macht eigentlich auch alles mit. Wir sind da damals auch hin und ich habe gesagt, Heiner, pass auf, also ich will Tapire sehen, ich will mit dir Nachttouren machen, ich will dies, das, jenes, ich will Bullet Ends finden. Und da hat er gesagt, okay, Nils, mach mal.
Kein Problem.
Wir sprechen wann, wie, was. Und dann haben wir das gemacht. Da in der Nähe war auch noch ein See, die Laguna Agami. Genau, Laguna Agami hieß der See. Auch wunderschön. Da ist auch, wird häufig aktuell sogar für Instagram genutzt von den wenigen Touristen, die tatsächlich da hinkommen. Da liegt ein Baumstamm direkt unter der Wasseroberfläche. Und da könnt ihr euch auf diesen Baumstamm stellen. Am besten noch, wenn Sonnenuntergang ist. Und dann sieht's quasi aus, als wenn ihr auf dem Wasser also, steht. In dem See. Also, es ist wirklich schön, hat auch einen ganz, ganz tollen Vibe, das alles. Ich bin dann auch in diesem See dann auch noch so ein bisschen schwimmen dann gegangen, was jetzt ein bisschen Unverständnis von der Seite meiner Frau aufgeworfen hat, weil es da dann auch tatsächlich Krokodile gibt, ja. aber kleinere. Also es ist jetzt nicht so besonders gefährlich.
Die nagen nur an einem.
Genau so ist es. Ne? Also ja. keine so schweren Fleischwunden. Mm. Und es ist wirklich ganz, ganz toller Ort. Heiner kann einem da richtig, richtig viel drüber erklären. Und die haben auch direkt einen kleinen See nochmal vor der Unterkunft. Und da haben die ein paar Knochenhechte drin, die Aha. mit so zu den urtümlichsten Fischen überhaupt gehören und die es eigentlich ja eher im nördlichen Teil von Amerika gibt.
Ja.
Aber auch richtig, richtig schön. Die haben auch mittlerweile einen kleinen Pool noch stehen. Das Essen war sensationell. Dann hat die Familie von den Früchten, die es direkt lokal gibt, da habt ihr wahrscheinlich noch nie was davon gehört, machen die Säfte davon, zum Beispiel von der Karsfrucht. Das hat unfassbar geschmeckt und die Familie wusste schon immer, okay, wenn Nils zum Essen kommt, der will auf jeden Fall einen Karsjuice haben. Ganz, ganz toll. Also haben auch Feigefrösche ohne Ende gesehen. Also ganz, ganz tolles Erlebnis, ja.
Ja. Nee, also Früchte, das finde ich ja sowieso immer spannend. Man denkt, man kennt alles und dann reist man irgendwo hin und hat dann, plötzlich sieht man dann in Läden auf dem Markt oder so, Früchte oder man weiß gar nicht, was es genau ist, Gemüse oder so, die man vorher noch nie gesehen hat. Und jetzt passend hier dazu melden sich unsere Vögel unten. Ich weiß nicht, ob du es hörst.
Ich habe
mich wild gezwitschert. Die sind anscheinend gerade aufgewacht und wollen auch ihren Beitrag zur Costa Rica-Episode beitragen. Ja.
Passt ja auch.
Ja, genau, sehr gut, ja. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Costa Rica, wie wart ihr denn auch im Tortuguero-Park?
Nee, da waren wir tatsächlich nicht. Also es gibt sowieso noch so ein paar Punkte, wo ich sage, da lohnt es sich definitiv nochmal hinzufahren. Also einmal Tortuguero würde dann zukünftig dann nochmal auf der Liste stehen. Dann auch nochmal einen kleinen Ticken südlicher vom Corcovado-Nationalpark ist der, jetzt muss ich lügen, ich glaube Piedras Blancas, heißt der Piedras Blancas-Nationalpark?
Also ihr seht schon, Costa Rica ist ein relativ kleines Land, hat aber unheimlich viele Nationalparks. Und das ist auch eben das, was das Land vielleicht auch ausmacht. Also dieses Bewusstsein, schon sehr früh die Natur zu schützen und quasi dann Nationalparks zu gründen, um halt eben da auch, dass da halt auch dann der Artenschutz, Naturschutz betrieben werden kann. Das hat sich Costa Rica sehr früh auf die Fahne geschrieben.
Genau. Und Costa
Rica, da kommt man schnell durcheinander und weiß gar nicht mal, wie hieß denn jetzt nochmal der Nationalpark, weil es dann einfach so viele gibt.
Ne? Es gibt so unfassbar viele. Also mittlerweile habe ich geschaut, es ist tatsächlich der Piedras Blancas Nationalpark. Natürlich hat Costa Rica in der Mitte auch noch ein sehr, sehr interessantes Hochland. Dieses Land, wie du sagst, bietet halt einfach auf kleiner Fläche so unglaublich viel. Und ihr seht schon, also ich war jetzt insgesamt 9 Wochen schon da und Andi war 3 Wochen da. Und es bietet aber immer noch mehr als genug, um sich das anzuschauen. Also ja, das Land ist unfassbar, kann man nicht anders sagen. Und ja.
Genau, also weil du es gerade sagtest, nochmal das Inland, das war nämlich tatsächlich dann auf unserer Rückreise. Wir sind ja dann von Corcovado ganz im Süden wieder nach San Jose gefahren, haben dann einen Zwischenstopp eingelegt, sind dann diese Panamericana lang gefahren. Und das ging dann wirklich dann komplett hoch. Also wir waren dann morgens losgefahren bei 30 Grad und waren dann irgendwie mittags wirklich so weit oben, dass man vor lauter Nebel gar nichts mehr sah. Es war wirklich sehr frisch und dann hatten wir irgendwo eine Unterkunft im Wald. Es war ja super frisch, aber es war total spannend da und dann hatten wir so eine Unterkunft und da haben sie uns dann abends freundlicherweise in die Betten noch so Wärmeflaschen reingelegt, weil es halt einfach nochmal komplett anders war und es war wirklich sehr bergig und total cool und es war nochmal ein super Kontrast zu dieser ganzen Wärme, die man halt dann, angenehmen Wärme, muss ich sagen, die man dann irgendwo an der Küste hatte. Ne?
Das glaube ich. Ja. Bei uns war es tatsächlich, also wo wir das dritte Mal da waren, das war dann kurz vor Weihnachten, also wir waren bisher nur in der Nebensaison, das erste Mal mit meinem Vater war ich im Oktober, das zweite Mal mit meiner Frau und Tochter waren wir im Mai da und das dritte Mal waren wir im November da und in den Supermärkten war natürlich alles gerade voll auf Weihnachten ausgerichtet, das heißt mit künstlichen Weihnachtsbäumen, mit Weihnachtskugeln und wenn man natürlich draußen 32 Grad hat, es ist tropisch, es ist feucht, die Papageien und Tukane fliegen an einem vorbei, kommt man jetzt nun nicht so unbedingt in Weihnachtsstimmung und es ist natürlich auch ein extremer Kontrast, dann Weihnachtsbäume da dann am Ende zu sehen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich muss auch noch mal zurückkommen. Brüllaffen, kann ich noch eine Geschichte erzählen. Und zwar, was man halt in Costa Rica sehr häufig machen kann, ist dieses Zipline oder Canopy. Ja. So eine Canopy-Tour. Das heißt also, ne, du hast halt eine Zipline und die führt halt einmal durch den Regenwald vorbei oder über den Baumwipfeln. Und du klemmst dich dann halt ein und rast dann so das Seil entlang. Das haben wir natürlich auch machen dürfen. Es muss alles für den Film natürlich. Ja. Und das war natürlich auch total super. Da waren wir, das war im Hinterland vom Nationalpark Manuel Antonio. Da haben wir das mal gemacht, eine Tour. Und du rast ja nicht, das ist auch nicht schlimm. Ich tendiere manchmal ein wenig zur Höhenangst, aber wenn du da an so einem Ding hängst, du siehst ja gar nicht bis zum Boden, weil du rast oder du gleitest ja quasi durch die Blätter, durch die Baumwipfel und du nimmst es gar nicht wahr, wie hoch du jetzt gerade bist. Also es war überhaupt gar kein Problem. Nur hinterher stand ich dann auf so einer Plattform, da sollte man mit so einer Tarzan-Schlinge, irgendwie so nannte sich das, irgendwie runterspringen. Also einfach mal runter und wurdest du so aufgefangen. Man war wie so ein bisschen so Bungee-Jumping für Arme, will ich mal behaupten. Okay. Und ich war kurz davor zu springen und dann meinten die, warte noch kurz, wir müssen noch irgendwie irgendwas regeln und ich weiß gar nicht, war was mit der Kamera oder irgendwas und dann stand ich da und habe halt gewartet. Und dann stehst du auf so einer Plattform, die gefühlt irgendwie DIN A4 groß ist und da geht es halt 10 Meter runter und dann habe ich immer gesagt, ach, wisst ihr was, ich habe es mir doch mittlerweile anders überlegt. Ne? Und dann habe ich Jenny springen lassen, die hat es dann gemacht, also das war dann doch nicht meins. Aber wir sind dann halt auch dann vorbei an Brüllaffen gedüst, ne? Also, und dann hörst du irgendwo ein tierisch lautes Gebrüll und dann weißt du, also du gleitest dann, das ist ja nicht wirklich schnell, du gleitest dann an dieser Zipline dann durch den Regenwald und dann hörst du links und rechts halt diese Affen brüllen, das ist völlig irre, ne? Und die haben ja auch echt tolles ein Gefühl. Organ, das ist Wahnsinn. Und das muss ich sagen, war auch richtig cool, was wir da machen konnten. Führt uns aber auch direkt zu dem Punkt, es ist ja alles nicht so ganz günstig. Ich weiß nicht, wie ihr da untergekommen seid, aber wenn ihr jetzt mal so schaust, also jetzt gerade auch diese ganzen Aktivitäten, die wir machen konnten, wir waren auch in Monteverde zum Beispiel noch kurz erwähnt, haben wir so eine Kaffeetour gemacht, haben wir eine Kaffeeplantage besucht, da hat uns dann ein Guide halt da rumgeführt, hat uns gezeigt, wie wird denn Kaffee angebaut, wie wird Kakao angebaut, wie wird Zuckerrohr angebaut, da konnte man unheimlich viel ausprobieren, selber mal Kakao herstellen oder mit diesen Kakaobohnen, die zermahlen, mal probieren, wie bitter die doch eigentlich sind. Das war total interessant. Aber wenn du das jetzt mal so zusammenzählst, dann ist natürlich jede Aktivität, kostet so für sich einiges. Und wenn du das dann mal so 2-3 Wochen machst, dann läppert sich das. Also wir haben es natürlich dann auch extrem gehabt, weil wir halt durch diese Kooperation halt auch sehr viel erleben konnten, was wir sonst wahrscheinlich gar nicht gebucht hätten. Aber ich weiß nicht, wie habt ihr es erlebt, so preislich?
Also bei der ersten Reise hatten wir da den riesengroßen Vorteil wirklich, dass es kurz nach Covid war und dass dadurch die Preise erheblich niedriger waren. Also ich hatte jetzt eben nebenher mal geschaut, die Unterkunft in Laguna Vista Villa, da weiß ich genau, habe ich damals pro Person pro Nacht mit Vollpension, glaube ich, 120 Euro bezahlt. Und da war damals ein ganz, ganz toller Koch da. Wir haben da das geilste Essen unseres gesamten Lebens gegessen. Wir haben uns immer schon auf die Mahlzeiten gefreut. Das war der Hammer. Und mittlerweile ist es so, dass du für ein Zimmer bei 454 Euro pro Nacht bist. Für eine Unterkunft. Also das heißt, ich hätte damals, wir hatten zwei Unterkünfte, so habe ich, glaube ich, 160 Euro für uns beide zusammen bezahlt, für die zwei Hütten mit kleinem Pool dran, und jetzt wäre ich halt mal eben bei 900 Euro. Das ist schon extrem, und als ich dann mit meiner Frau und meiner Tochter das nächste Mal geflogen bin, war es dann auch wirklich schon insgesamt wesentlich preisintensiver. Ich weiß noch, wir haben die ersten Tage eigentlich so ziemlich alle möglichen Touren gemacht, die man machen konnte, und dahin und hierfür Eintritt bezahlen und das. Und dann nach 5-6 Tagen haben wir dann gesagt, gut, okay, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht die Touren ein kleines bisschen zurückfahren, weil man kann in Costa Rica wirklich sehr, sehr viel Geld lassen, gerade für Touren. Das Land lebt nun mal vom Tourismus, ist eines der ganz, ganz wenigen Länder, das nicht mal mittlerweile ein Militär hat. Hat das abgeschafft und hat sich halt nur auf diesen Tourismus konzentriert. War natürlich während Covid schwierig. Danach konnte das und ist das Ganze natürlich doppelt und dreifach wieder aufgeblüht, dann das Ganze. Aber das lassen sich die Leute auch echt gut bezahlen. Und wir hatten es gerade auf Höhe Uvita beispielsweise, dass wir zu scheinbar verlassenen Stränden gefahren sind, wo dann doch vorher nochmal ein Mauthäuschen stand, wo wir dann für den Strand nochmal pro Person 15 Euro Eintritt bezahlen mussten. Mhm. Also das war schon krass, und ich denke mittlerweile, es macht wirklich am meisten Sinn, wenn ihr hinfliegt, fliegt in der Nebensaison, fliegt vielleicht nicht genau in der richtigen Regensaison. Ich glaube, im September ist es, glaube ich, am schlimmsten, wo es gerade auch unten auf Höhe Corcovado Nationalpark auch häufiger zu starken Überschwemmungen kommt, wo ihr dann auch nicht zum Corcovado kommt, weil halt so starke Überschwemmungen sind. Aber ansonsten diese ganze Zeit, also kann ich jetzt nur sagen, Mai, Oktober, November, das waren die Zeiten, wo wir da waren, war es vollkommen okay, das hat echt gepasst. Es war eigentlich jeden späten Nachmittag, so 16, 17 Uhr, dass dann die Wolken aufgezogen sind und es hat dann geregnet, hat uns zu der Zeit aber auch null gestört, weil man dann auch gesagt hat, gut, okay, jetzt kann es regnen. Es hat meistens die ganze Nacht durchgeregnet. Wenn ich schlafe, interessiert mich das sowieso nicht, ob es draußen regnet. Im Gegenteil, dann wird wenigstens die Luft mal ein bisschen frischer.
Genau, absolut.
Das war schon ganz angenehm. Und ich kann mich erinnern, ich habe teilweise sogar Nachttouren gemacht, dann im Regen. Und selbst das hat mich nicht wirklich gestört, weil man kann das ja nicht mit einem Regen in Deutschland am Ende vergleichen, wo es ja dann gleich ein bisschen unangenehm kalt wird, sondern man hat ja da trotzdem eine sehr, sehr angenehme Wärme. Und ja, da hatten wir damals, das war 2021, eine Nachttour gemacht, hatte auch angefangen zu regnen, haben tolle Amphibien schon gesehen, haben Krokodile gesehen und waren dann eigentlich auch mit der Tour schon soweit fast durch, sind dann schon zurückgelaufen und unser Guide hat irgendwie mitten im Regenwald sein Handy irgendwo liegen lassen, wusste aber zum Glück noch wo, ist weggelaufen, kam wieder, hat gesagt, ja, ich habe eine Lanzenotter gesehen, wollt ihr euch die mal angucken? So, und naja, wir haben halt gesagt, gut, wir sind mit Guide da, also wird das sicher sein und der Mann wird schon wissen, was er macht, und hat gesagt, okay, können wir hingehen, ist safe, ist alles gut, na, gar kein Problem. Dann sind wir da hingelaufen und hat da wo drauf geleuchtet und gezeigt, wir haben erst nichts gesehen und dann kam so ein kleines Stückchen vorgeschnellt, dann war so ein ganz kurzer Moment der Stille, sie richtete sich auf und dann ist sie mit einem Affenzahn auf uns zu. Und der Guide hat dann in dem Moment uns nur noch angeschrien, run, 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 run. Und dann mussten wir durch den Regenwald wegrennen, haben dann nochmal nach hinten geleuchtet. Wir sind dann nochmal so eine kurze Kurve gelaufen. Aber selbst um diese Kurve kam die Lanzenotter uns weiter hinterher. Also es war wirklich, war eine gefährliche Sache, weil man muss dazu sagen, Lanzenotter ist so eines der gefährlichsten Schlangen tatsächlich in Süd- und Mittelamerika, wo es die meisten Bissunfälle gibt, wo es auch einfach die meisten tödlichen Unfälle gibt. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sofort stirbt, wenn man da gebissen wird. Ja. Das dauert, man hat da wirklich trotzdem noch Zeit. Aber ja, gerade abgelegene Dörfer und so, die, wenn es da dann doch mal zum Bissunfall kommt, ja, da sagen die Einheimischen dann in der Regel, naja, okay, wir haben jetzt nicht das Geld oder die Möglichkeit, die Leute zu einem richtigen Krankenhaus zu bringen. Das heißt, wir geben dann erstmal Antibiotika und durch diese Nekrose, die durch dieses Gift erzeugt wird, heißt das, wenn man dann beispielsweise ins Bein gebissen wird und das nur mit Antibiotika behandeln würde, dass dann halt das ganze Bein nekrotisch wird und abfault. Na, mhm. Aber in der Regel, wenn ihr da seid, ihr habt genug Zeit, es gibt Krankenhäuser mit einer guten ärztlichen Versorgung, also da braucht ihr euch keine Gedanken machen, wichtig, Ruhe bewahren. Wir wurden zum Glück nicht gebissen, wir haben es geschafft, wir konnten wegrennen vor der Lanzenotter, sie ist dann eine Biegung nicht mehr hinter uns hinterher, sondern ist dann Richtung Fluss. Später haben wir dann erfahren, dass es höchstwahrscheinlich an dem weißen Licht lag. Es war sowieso die Zeit, wo die Männchen auf Paarungssuche waren, sowieso ein bisschen aggressiver und ein bisschen getriggerter sowieso unterwegs waren. Und dann dieses weiße Licht mögen die nicht ganz so sehr und gehen halt da dann straight drauf zu. Also in dem Moment wollte die Schlange auch nicht uns wirklich angreifen, obwohl es uns so vorkam, sondern eher auf das Licht zu. Aber war definitiv eine Situation. Ich glaube, danach die nächsten 3-4 Tage habe ich, glaube ich, mit meinem Vater keine Nachttour mehr gemacht. Uns hat es erstmal gereicht. Wir hatten echt erstmal Schiss. Und nach so einer Situation hat man erstmal Angst, sowieso durch jedes Laub zu laufen, weil dann sieht man natürlich die Gefahr auf einmal ganz, ganz anders, wenn man sie kurz vorher erlebt hat. Ja, aber in der Regel mit Vorsicht da langlaufen, dann passiert auch in der Regel nichts.
Absolut, genau. Also, weil das würde ich mich auch sagen. Also, in dem Land leben halt Tiere und da leben halt wilde Tiere und da gibt es halt auch eben die großen, die man vielleicht dann sieht. Also, ein Krokodil, da kann man sich ja vorher überlegen, springen wir jetzt in den Rio Tacolis rein, wo dann irgendwann am Ufer dann irgendwie die ganzen Viecher liegen. Und dann gibt es halt eben die Schlangen und kleinen Tiere, die man halt jetzt nicht unbedingt so auf Anhieb sieht. Aber wenn man sich, ja, im Rahmen verhalten angemessen, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Und die Infrastruktur ist ja tatsächlich sehr gut, ne? Also das ist wirklich, deswegen ist ja Costa Rica auch ein sehr beliebtes Reiseziel, weil halt auch da die Infrastruktur auch sehr gut ist, sodass man da sich als Tourist und Besucher sehr gut aufgehoben fühlt.
Haben eine tolle Kulinarik auch,
ja, das passt auch genau. Gut, ja. Ja, guter Hinweis, Kulinarik, also oder jetzt insgesamt nochmal zum Preisgefüge. Es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, auch günstiger durch Costa Rica zu reisen. Also es gibt Unterkünfte in allen möglichen Kategorien und es gibt dann auch vielleicht mal das etwas einfache Hotel, Pension, Resort, ne, haben wir zum Beispiel in Samara gehabt, das war eher ein kleines, unauffälliges, uriges Resort, dann gibt es natürlich dann auch so die Luxusbauten, wo dann wirklich dann auch dann ungleich mehr bezahlst. Und beim Essen, das haben wir dann auch oft gemacht, weil wir mit den Kindern unterwegs waren, wir wollten es dann jetzt auch irgendwie unkompliziert haben, da gibt es dann häufig diese Sodas, das sind so familienbetriebene Restaurants, das sind dann einfache Hütten mit einer Terrasse Und die sind dann auch staatlich gefördert. Und da gibt es dann sogenannte Casados. Das sind immer so Gerichte, so Reis, Hühnchen, Salat, immer so ein bisschen was dabei.
Gallo Pinto, ne? Ist sowas, genau. Ganz Typisches.
Und dann, das hat dann irgendwie, weiß ich, ein paar Euro gekostet und fertig, ne? Also, oder umgerechnet jetzt Dollar. Das war absolut im Rahmen. So, das kann man halt auch machen. Und wenn man dann halt auch sich vielleicht dann hier und da jetzt nicht an jeder Station eine Tour gönnt, sondern auch einfach auf eigene Faust losgeht. Ich meine, da gibt's auch ganz viele Möglichkeiten, dann auch selber irgendwo was zu erkunden und muss jetzt nicht irgendwie eine guided Tour machen. Die kann man sich dann vielleicht aufheben für die besonderen Highlights. Dann ist es auch so, klar, man muss halt hinreisen, aber man kann es sich dann auch einigermaßen so einrichten, dass es dann auch, dass man da nicht irgendwie sein gesamtes Vermögen ausgeben muss.
Das stimmt. Und gerade zwischen, das kann ich auch sehr empfehlen, zwischen Tacolis und Jaco ist der Carrara-Nationalpark.
Ja.
Auch ein sehr, sehr schöner Nationalpark. Sehr, sehr schöne, gute Wege, viele Holzwege dann auch tatsächlich, wo man langlaufen kann. Da haben wir beispielsweise Pfeilgiftfrösche ohne Ende gesehen. Also ich glaube, die ersten 20 habe ich noch alle fotografiert und gefilmt und die gefühlt die nächsten 200 dann nicht mehr. Also das war wirklich super. Auch ganz, ganz viele Leguane. Ist auch ein sehr, sehr schöner Nationalpark. Ist jetzt nicht zu touristisch, ist preislich erschwinglich. Also ich glaube, lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, ich habe damals bezahlt 10 oder 15 Euro Eintritt, glaube ich, pro Person. Und wir waren, ich sag mal, so 6-7 Stunden ungefähr in dem Nationalpark. Also es war echt, war schön, kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr schöner Nationalpark. Und wie gesagt, nicht so sehr touristisch, dadurch der Manuel Antonio gar nicht so weit davon entfernt ist und die meisten halt eher dann in den zieht. Andi, du bist stumm.
Stimmt, ich hatte eben gehustet und dann habe ich, also, na. Ja, Costa Rica, also wunderbar. Und wenn wir nicht dieses Jahr schon interessante Reisepläne hätten, ich hätte nicht minder wenige Lust, mal die karibische Seite zu erkunden, aber das kann ja noch kommen. Wo und wie, vielleicht kannst du es nochmal erzählen, Nils, kann man denn über eure Costa Rica-Reisen erfahren? Und du hast doch sicherlich da noch mal ein paar Videos gemacht, oder?
Na klar, na klar. Ich habe einen Wildlife-YouTube-Kanal, der heißt Nils Wildlife Travel und der Slogan ist Komm mit auf Expedition. Da ja, poste ich und dokumentiere ich all unsere Reisen, unsere wilden Reisen, die tollen Tierbegegnungen, die wir haben. Also wie der Name schon sagt, konzentriert sich der natürlich sehr auf das Wildlife in den entsprechenden Ländern und auch teilweise auf die Tiere, die in der zweiten Reihe stehen, aber deswegen nicht minder interessant sind. Mhm. Ja, ich habe auf dem Kanal einmal ein Video über die Spitzkrokodile, über die Tour, die ich mit meinem Vater gemacht habe in den Corcovado-Nationalpark. Dann habe ich nochmal ein 5-Minuten-Video, wo ich nochmal wichtige Tipps und Tricks zusammenfasse für Costa Rica. Dann nochmal ein Video, das heißt der Costa Rica Guide. Das ist nochmal ein kleines bisschen ausführlicher. Mhm. Und und ich habe auch noch das Bildmaterial tatsächlich von dem Angriff der Lanzenotter. das werde ich die nächsten Wochen auch nochmal alles ein bisschen aufbereiten und dann natürlich auch auf dem Kanal nochmal reinstellen, weil genau diese Situation, die ich euch erklärt habe, habe ich auch 1:1 filmen können.
Ja.
Und das schafft euch natürlich dann auch nochmal einen schönen Einblick. Also schaut da gerne vorbei, Nils Wildlife Travel und auch gerne auf Instagram, da findet ihr mich auch unter Nils Wildlife Travel oder ansonsten, indem ihr Nils Romais eingebt, findet ihr mich natürlich darüber auch. Und ich freue mich schon jetzt auf euren Besuch bei mir.
Ja, also du wirst auf jeden Fall gefunden, das ist nicht schwer. Wenn man deinen Namen eingibt, habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Sehr, ja, vielen Dank dafür, dass wir uns mal wieder über ein wunderbares Reiseziel unterhalten haben. Vielen Dank. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren Folgen von unserem Podcast verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal, würden wir uns sehr freuen. Und kleiner Hinweis, bei uns auf dem Blog travelisto.net gibt es diverse Artikel, Blogartikel mit allen möglichen Links, Infos, praktischen Reisetipps zum Thema Costa Rica. Also schaut da gerne mal vorbei. Wie gesagt, es gibt auch bereits schon ein paar Episoden über Costa Rica im Allgemeinen und auch einen YouTube-Film. Oh, jetzt geht's los, jetzt hauen wir alles raus, ne? Denn Nils und Instagram und wir und alles. Also es gibt eine geballte Ladung an Informationen, an Bildern, an Filmen zum Thema Costa Rica. Schaut einfach vorbei. Wir packen alle Informationen, alle Links nochmal in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, ihr seid bestens ausgerüstet und inspiriert. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein wenig Spaß bekommen und Freude, euch über das Land Costa Rica zu informieren und da mal einzutauchen. Nils, vielen Dank.
Vielen Dank auch, Andi.
Wir Bis sehen zum uns nächsten mal. Und hören uns in, ich weiß es nicht, in einer der nächsten Episoden mal. Es gibt noch viele spannende Länder, beziehungsweise wir haben ja dieses Jahr noch einiges vor und ja, wer weiß, da werden wir uns sicherlich noch mal das eine oder andere Mal austauschen.
Mit Sicherheit.
Also, mach's gut. Ich danke euch allen und bis zum nächsten Mal.
Bis Tschüss. Zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.